D-Radio Wissen. 100.
Die 100 hier in D-Radio Wissen. 15 Millionen Männer, Frauen und Kinder. 15 Millionen wurden aus Afrika verschleppt und nach Nordamerika gebracht. Zusammengepfercht auf Schiffen, um Weißen als Sklaven zu dienen. Wir alle wissen, unter welchen brutalen Bedingungen. Sklaverei war in der ganzen Welt Realität bis in die Neuzeit. In Europa gab es die Leibeigenen, die ihren Grundherren ähnlich wie Sklaven dienten. Und kaum jemand weiß, dass vom 16. bis 19. Jahrhundert schätzungsweise 1 Million Europäer in die Maghreb-Staaten entführt wurden und dort versklavt. Monika Ahrens erzählt die Geschichte von Thomas Pellow.
Es ist nicht so, dass die Leute in London noch nie einen Ausländer gesehen hätten. Trotzdem schauen sie dem Mann, der an diesem Sommertag des Jahres 1738 die Straße zum Hafen hinunterläuft, etwas länger nach als nötig. Er hat dunkle Haut und einen langen Bart, so wie es unter Muslimen als männlich gilt. In Gibraltar ein paar Wochen zuvor haben die Hafenwachen den Mann in dem wallenden Gewand zunächst für einen Mauren gehalten und nicht an Land gelassen. Aber Thomas Pellow ist Engländer. Er ist ein entflohener Sklave, der Jahrzehnte am Hof eines unberechenbaren Herrschers überlebt hat. Sein Reisebericht, die Geschichte der langen Gefangenschaft und Abenteuer in der südlichen Barbarei von Thomas Pellow, wird ein Bestseller werden. Aber jetzt will er erst einmal nach Hause.
London war mir völlig unvertraut.
Im Hafen sucht Thomas Pellow nach einem Schiff, das ihn zurückbringt nach Penryn, einer kleinen Stadt in Cornwall. Als Kind wollte er diesen Ort unbedingt verlassen und zur See fahren. Er wusste nicht, dass es 23 Jahre dauern würde, bis er wieder zurückkehren konnte.
In meinem 11. Lebensjahr, im Jahr 1715 des Herrn, ging ich auf die Lateinschule in Penryn in der Grafschaft Cornwall. Und John Pellow, mein Onkel, bereitete eine Reise vor, in dem guten Schiff Francis.
Thomas ist ein schlaues Kind, aber auch ziemlich faul. Er hat keine Lust auf die strenge Disziplin in der Schule. Also bequatscht er seinen Onkel, der als Kapitän auf einem Handelsschiff arbeitet.
Ich schmeichelte mich bei meinem Onkel derart ein, dass er mir versprach, meine Eltern zu überreden, mich mit ihm reisen zu lassen.
Seine Eltern sind dagegen, dass Thomas zur See fährt. Aus guten Gründen. Erstens, zu harte Arbeit für ein Kind. Zweitens, Piraten. Auf dem Meer kreuzen marokkanische Korsaren, die nur zu gerne europäische Schiffe kapern, ihre Mannschaften gefangen nehmen und als Sklaven verkaufen. Zwar gibt es seit einem Jahr einen neuen Friedensvertrag zwischen Großbritannien und dem Sultan von Marokko, doch von denen hat der Herrscher schon einige gebrochen. Aber als Thomas immer weiter bettelt, geben seine Eltern schließlich nach.
Ich erhielt ihre Erlaubnis und schlüpfte bald in mein Seemannsgewand.
Im Sommer 1715 läuft die Francis mit Thomas, seinem Onkel und 6 weiteren Seeleuten an Bord aus einem Hafen in Cornwall aus. Sie segelt mit einer Ladung gepökelter Sardinen im Bauch nach Genua.
Ich hatte kaum oder überhaupt keine Zeit zu spielen.
Thomas hat sie tatsächlich bald satt, die harte Arbeit als Schiffsjunge. Und er freut sich riesig, als die Francis einige Wochen später wieder Kurs auf England nimmt. Sie sind nur noch wenige hundert Kilometer von der britischen Küste entfernt, da sichten die Seeleute ein anderes Schiff, die George. Die beiden Mannschaften liefern sich ein kleines Wettrennen. Sie sind so abgelenkt, dass sie die 2 niedrigen Piratenboote nicht bemerken, die sich langsam auf dem Wasser nähern. Thomas Pellow erzählt nicht, wie genau die Piraten die beiden britischen Schiffe kapern und wie viele Menschen sie dabei töten. Er erwähnt nur, dass er nach dem Überfall von seinem Onkel getrennt und auf eins der Piratenboote gebracht wird.
Wo wir zusammengepfercht und auf barbarische Art behandelt wurden.
Über der östlichen Stadtmauer von Magnus geht die Sonne auf. Unter dem Geschrei der Bevölkerung treiben die Piraten 52 neue Sklaven durch die Gassen der marokkanischen Hauptstadt.
Eine große Menge von ihnen drängte sich um uns und überhäufte uns mit den übelsten Beschimpfungen. Sie hielten sie nicht davon ab, uns an den Haaren zu ziehen, uns harte Schläge zu versetzen und uns Kafir Billah Wabi Erasul zu nennen. Was bedeutete, dass wir Heretiker seien und weder Gott noch Mohammed kannten.
Nach vielen Tritten, Schlägen und Knuffen erreichen Thomas und die anderen den Palast des Sultans. Auf dem Paradeplatz müssen sie stehen bleiben und warten. Moulay Ismail von Marokko reitet zu seinen Audienzen meist auf einem Pferd, umgeben von einer Garde schwarzer Sklaven.
Seine Neger schwenken unentwegt die Fächer und verscheuchen mit Tüchern die Fliegen von seinem Pferd. Und der Schirm dreht sich ständig über seinem Kopf. Sein Gesicht war oval, seine Wangen eingefallen. Seine funkelnden schwarzen Augen lagen tief in ihren Höhlen.
Thomas bleibt von ihrer ersten Begegnung vor allem eins hängen. Als einer der Piratenanführer vor den schon 70 Jahre alten Herrscher tritt, um seinen Lohn zu kassieren, zieht er plötzlich seinen Säbel und tötet ihn. Viele christliche Reisende haben Mulai Ismail als extrem grausamen Herrscher beschrieben, der Leute oft scheinbar grundlos erdrosseln, köpfen und zersägen lässt. Tatsächlich hat das System. Der Sultan terrorisiert die Menschen, um abzuschrecken. Niemand soll es wagen, sich aufzulehnen. Alle sollen zittern.
Sie ziehen sich die Schuhe aus und geben sich wie Sklaven. Und wenn sie an ihn herantreten, werfen sie sich nieder und küssen den Boden unter den Hufen seines Pferdes.
Dank seiner Härte und seiner Sklavenheere hält er sich über 50 Jahre lang an der Macht und unterwirft alle Stämme seines Landes. Nachdem der Sultan die neuen Sklaven gemustert hat, sortiert er sie. Die meisten Männer landen im Sklavenfähig, einem von Wachtürmen und Zäunen eingefassten Barackenlager. Jeden Morgen müssen sie losziehen, um auf der riesigen Palastbaustelle Mörtel zu mischen, Steine und Ziegel zu schleppen. Erst nach 10 bis 15 Stunden Zwangsarbeit kehren sie abends zurück. Sie bekommen wenig Wasser und wenig Brot. Thomas' Onkel hält das nicht lange durch. Er stirbt. Thomas selbst führen die Wachen in ein unterirdisches Lager, wo er Waffen reinigen muss. Aber irgendwas ist dem Herrscher an dem Jungen wohl aufgefallen. Wenige Wochen später lässt er ihn aus dem Arsenal holen.
Der König hatte mich Mulai Sfa geschenkt, einem seiner Lieblingssöhne.
Mulai Sfa quält Menschen genauso gern wie sein Vater.
Meine Aufgabe war es, von morgens bis abends hinter seinem Pferd herzurennen.
Mulai Sfa will Thomas zwingen, zum Islam überzutreten.
Er drängte mich immer wieder, ich solle ein Maure werden. Und sagte mir, wenn ich das täte, würde ich ein schönes Pferd erhalten und wie einer seiner geschätzten Freunde leben.
Als der Junge sich weigert, wird Mulai Sfa sehr, sehr böse.
Er sagte in wütendem und hochfahrendem Ton zu mir, ich solle mich auf die Folter vorbereiten, die die gerechte Strafe für meine Aufsässigkeit sei. Ohne mich einer weiteren Antwort zu würdigen, sperrte er mich in einen seiner Räume ein, wo er mich mehrere Monate in Ketten hielt und mich jeden Tag der härtesten Bastonade unterzog.
Jeden Tag bekommt Thomas nun Hiebe auf die Fußsohlen. Er weiß, dass er nur den kleinen Finger heben muss, damit das endet. So zeigt ein christlicher Sklave, dass er zum Übertritt zum Islam bereit ist. Aber er tut es nicht. Wer seinen Glauben aufgibt, kann das mit dem Seelenheil vergessen. Das wurde ihm von klein auf gepredigt. Aber es gibt noch einen weiteren Grund, warum er durchhält. Jedes Jahr werden damals zu Beginn des 18. Jahrhunderts etwa 5000 Menschen aus ganz Europa von nordafrikanischen Piraten gefangen und versklavt. Jedes Jahr reisen Botschafter aus Europa an die Höfe der Sultane, um zu verhandeln, Lösegeld zu zahlen und Menschen zu befreien. Aber für einen zum Islam übergetretenen Sklaven zahlt niemand. Er ist ein Maure, kein Europäer mehr.
Meine Folter wurde nun über alle Maßen verschärft. Mir wurde mit Feuer das Fleisch von den Knochen gebrannt.
Und irgendwann kann Thomas nicht mehr.
Ich war schließlich gezwungen, mich zu unterwerfen und flehte Gott um Verzeihung an. Denn er weiß, dass ich nicht aus freiem Herzen aufgab.
Der Sultan ist sehr erfreut. Thomas darf Arabisch lernen und eine Schule für angehende Palastdiener besuchen. Als er 16 Jahre alt ist, wird er einer der persönlichen Diener Mulai Ismails und begleitet den Herrscher auf seinen täglichen Touren durch die Palastanlagen.
Ich saß meist auf einem edlen Pferd, das er mir geschenkt hatte.
Aber Karrieren am Hof sind relativ.
Er behandelt alle Angehörigen seines Reiches nicht als freie Subjekte, sondern als Sklaven. Er betrachtet sich als absoluten Herrn über ihr Leben sowie über ihr Vermögen.
Das merkt auch Thomas bald wieder. Eines Tages versammelt der Sultan ihn und 800 andere Diener auf einem Platz und teilt ihnen mit, dass er sie jetzt verheiraten wird. Einer nach dem anderen muss vortreten.
Er rief mich zu sich und befahl mir, mir 8 schwarze Frauen anzusehen, die dort standen, und eine von ihnen zur Frau zu nehmen.
Thomas ist entsetzt.
Da mir ihre Farbe überhaupt nicht gefiel, verbeugte ich mich zweifach, warf mich nieder, küsste den Boden und anschließend die Füße des Herrschers und flehte ihn demütig an, wenn ich schon eine Frau haben müsse, so möge er doch bitte die große Güte haben, mir eine von meiner eigenen Hautfarbe zu geben.
Der Sultan ist gnädig und verheiratet ihn mit einem anderen, sehr blassen Mädchen. Wie sie heißt, sagt Thomas Pello nicht in seinem Bericht. Er erzählt wenig über seine Frau und ebenso wenig über seine Tochter, die ein Jahr später geboren wird. Thomas kämpft inzwischen in einem der Sklavenheere, die der Sultan losschickt, um Aufstände im ganzen Land niederzuschlagen.
Wenn ich verwundet heimkehrte, schlang sie ihre Ärmchen um meinen Hals, liebkoste mich, bedauerte ihren armen Vater und sagte mir, ich solle nie wieder in den Krieg ziehen und dass sie und ihre Mutter mit mir nach England gehen und dort mit ihrer Großmutter leben würden.
Thomas scheint besonders seine Tochter zu lieben, aber er führt eben ein Leben, zu dem andere ihn zwingen. Zweimal versucht er während seiner Zeit als Soldat aus Marokko zu fliehen. Beide Male wird er geschnappt und rettet sich nur mit Lügen und Glück vor der Hinrichtung. Dann sterben seine Frau und seine Tochter, woran ist nicht klar. Und als Thomas 34 Jahre alt ist, wagt er erneut die Flucht. Er wandert, als reisender Arzt getarnt durchs Land, um zur Küste zu gelangen. Zwei Spanier haben ihm alles geschenkt, was er dafür braucht.
Einige ihrer Medikamente, ein altes Chirurgenmesser und ein Brenneisen.
Im Sommer 1738 erreicht er die marokkanische Hafenstadt Kalidia. Und er hat Glück. Ein irischer Kapitän nimmt ihn auf seinem Schiff mit nach Gibraltar. Von dort geht es weiter nach London. An einem Abend im Oktober kommt Thomas Pello in seinem Heimatort Penryn an. Und Thomas freut sich, sicher. Aber die vielen Menschen, die sich in den Straßen um ihn drängen, um ihn zu begrüßen, verstören ihn auch.
Obwohl diese Begrüßung von ganz anderer und sehr viel angenehmerer Art war als jene in Meknes.
Er war ein Kind, als er ging. Er erinnert sich an niemand mehr hier. Die ganze Stadt scheint ihm fremd. Thomas betritt das Haus seiner Eltern, aber auch sie erkennt er nicht wieder.
Und wären wir einander an einem anderen Ort begegnet, ohne vorher aufgeklärt worden zu sein, so wären wir zweifellos aneinander vorbeigegangen. Wenn mein großer Bart sie nicht dazu veranlasst hätte, mich genauer anzusehen.
Ob es Thomas Pello gelungen ist, wieder in dieser fremden Stadt und in diesem fremden Land zu leben? Es gibt ehemalige Sklaven, die das nicht schaffen und irgendwann ein Schiff besteigen und zurücksegeln in den Süden. Der Reisebericht, der zwei Jahre später erscheint, endet mit Thomas' Heimkehr. Niemand weiß, was danach aus ihm geworden ist.
Die Geschichte von Thomas Pello hat uns Monika Ahrens erzählt für die 100.
D-Radio Wissen 100.